Heute ist der 16. Oktober 2008 und das ist der 74. Ausgabe von unserem Digitalk. Mein Name ist Roger Zedi.
Ich bin Matthias Schüssler.
Und wir sind heute auf Rüschlicken gekommen, ins IBM-Forschungslabor und sind zu Gast beim Dirk Husemann.
Genau.
Dirk, schön, dass wir hier sein können. Erzähl doch kurz unseren Hörern, was du da machst in Rüschlicken.
Ich bin Wissenschaftler im Forschungslabor bei der IBM und arbeite im Computer Science Department, das ist also auf Deutsch die Informatik, und bin seit etwa 2 Jahren am Schaffen mit den virtuellen Welten.
Genau, also du machst 3D-Forschung im weitesten Sinn.
Genau.
Okay. Ganz exakt. Merci. Also über das reden wir dann im zweiten Teil sicher ausführlich und gehen dann noch ins Labor schnell schauen, was ihr dort so macht. Für den Moment frage ich aber mal den Matthias, hat es Feedback gegeben zur letzten Woche?
Ja, es hat genützt, dass ich mich letztes Mal lautstark beklagt habe, dass ihr uns kein Feedback geschickt habt. Es hat Reaktionen gegeben. Der Lucien Michel Vici aus Solothurn schreibt: Ich schätze euren Digitalk sehr, besonders auch die Art des lockeren, spontanen Gesprächs, das aber nicht in inhaltslosen Smalltalk heruntersinkt.
Ja, wir probieren es.
Meistens klappt es. Das letzte Mal im Digitalk 73 hat einer von euch ein Programm zu Apple TV vorgestellt. Könntet ihr mir etwas dazu sagen,
Roger? Ja, das bin ich, das ist meine Schuld. Das Ding heisst ITV und ist von Elgato und ist eigentlich nichts anderes als einfach eine externe Fernsehkarte für den Mac und entsprechende Software dazu.
Genau, machen wir einen Link.
Und ich habe Lucien gerade den Link sowieso schon geschickt, aber wir könnten gerne auch neu unsere.
Wir machen ihn jetzt einfach da rein. Also schon ihr könnt jetzt im iTunes dort links unten draufklicken und kommen genau dort an, wo es die Software gibt. Der Marcel Bischof aus St. Gallen sagt uns: Dickes Lob, ich warte jeden Montag gespannt auf euren Podcast, bis ich den auf meinem iPod anhören kann. Ich höre diesen meistens im Bett vor dem Schlafen und kann es kaum erwarten, bis es morgen ist, damit ich die Tipps ausprobieren oder im Netz recherchieren kann. Merci vielmal, dass man uns auch so als Gute-Nacht-Geschichte kann hören kann. Finde ich noch überraschend. Hätte ich jetzt eher nicht erwartet. Mal schauen, wie das heutige Thema dann so dazu passt. Virtuelle Welten versus Traumwelten.
Dreidimensionale Träume nachher.
Genau.
Einschläfernd.
Das hoffen wir eben eigentlich nicht. Ja. Genau. Aber was man vielleicht noch könnte sagen, man kann uns meistens schon am Freitagabend hören und muss nicht bis am Montag warten.
Genau, am Montag ist einfach die Vorstellung im Tagi, aber fertig sind wir meistens am Freitag schon.
Muss man dann, wenn man es Freitagabend hört, bis Dienstagmorgen schlafen?
Das weiß ich nicht. Also so einschläfend ist es hoffentlich dann doch nicht.
Genau.
Ja, dann machen wir gerade weiter mit den aktuellen Meldungen von der Woche. Und die haben, ich muss zuerst vielleicht noch ein Feedback nachfügen. Zwar bin ich diese Woche am Morgen im Tram angesprochen worden, von jemandem, den ich kennt und ein Hörer ist. Und hat gefunden, der gute Mann hat dann gefunden, wir sind doch ein elender Apple-Fanclub. Und darum habe ich mir jetzt diese Woche mal Mühe gegeben, ganz andere Newsmeldungen auszusuchen. Also wir werden nicht über die neuen MacBooks reden von Apple, auch nicht über das Google-Handy oder irgendwelche sonstigen Software-Sachen von Google und auch nicht über Windows 7, wo jetzt tatsächlich Windows 7 heisst, wie wir herausgefunden haben diese Woche. Nein, ich habe mir Mühe gegeben.
Das war aber schwierig, wirklich, gewesen, oder?
Ja, es war wirklich nicht einfach. Nein, diesmal gibt es ein bisschen ausgefallenere Themen und als erstes würden wir noch reden über Videogames und Werbung, und zwar nicht irgendwelche werbige Videogames, sondern der Herr Obama himself hat jetzt entdeckt, dass man auch noch in Videogames Werbung machen kann. Es ist ja im Moment der Endspurt am Laufen in den US-Präsidentschaftswahlen. Er hat Electronic Art Games ausgewählt, und zwar Madden NFL, also ein Football-Game, und Burnout Paradise, das ist ein Auto-Crash-Game, wo man möglichst viele Autounfälle muss bauen, wenn ich es richtig im Kopf habe, damit es viele Punkte gibt. Hat er sich da die richtigen Games ausgesucht?
Kannst du mit deinem Auto auf die Werbetafel raufbrettern und dann crashen?
Ich glaube, wenn du gut genug bist, glaube ich schon. Also so wie ich die Vorgänger von dem Spiel im Sinn im Kopf habe, kannst du ziemlich alles.
Ja. Das ist aber eine ziemlich einprägsame Erfahrung.
Ja. Vielleicht hätten sie müssen McCain's Ladura laufen, wo man überfahren kann, oder ich weiß es nicht.
Das wäre jetzt einfach für die Punktemalerei.
Nein, das ist wirksam.
Ich glaube, das ist wirksam. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dieser Generation, die diese Spiele spielt, gut ankommt. Dass man das Gefühl hat, jawohl, der Obama ist auf unserer Höhe. Mhm. Der weiß, was Spiele sind. Der kann irgendwie mit, normalerweise Politiker, die können ja kaum Webbuchstabieren, die wissen nicht, was ein Blog ist.
Ja, eben, also der Herr McCain kann ja nicht mal ein E-Mail verschicken, heisst es.
Ich glaube, also von der Frau Palin weiss man, dass die ja auch Webmail braucht. Aber nein, ich glaube, ich finde das gut. Allenfalls könnte man sich fragen, ob die Leute dann das Gefühl haben, das sei jetzt anbieternd oder so. Das vielleicht, aber...
Das könnte auch kippen, oder?
Ja, es bleibt auf alle Fälle hängen.
Ja, und wer denkt, ich profitiert am meisten? Ich habe das Gefühl, am Obama bringt das gar nicht so viel, aber der Electronic Arts bringt das extrem viel. Weil wenn jetzt alle Werbekunden sehen, aha, sogar der macht das, habe ich das Gefühl, es ist vor allem Werbung für Werbung in Videospielen.
Ein Ritterschlag für Ingame-Werbung, das ja. Glaube ich schon. Aber ja. Und mal schauen, ob dann auch die SVP bei den nächsten Wahlen Werbung macht.
Das kann sich natürlich dann auch auf die Verkaufszahlen negativ ausschlagen, oder?
Ja, wobei, also ich weiß nicht genau, wie das da gemacht ist. Meistens wird dir das online, live in die Games eingeblendet. Also in dem Moment, wo du es kaufst, weißt du eigentlich noch nicht, welche Werbung du das dann siehst.
Mhm.
Ja. Naja, sehen die das auch für die Schweiz? Also du hast jetzt schon von der SVP geredet.
Naja, es ist wahrscheinlich, für die, ich weiß nicht, wie fein man kann da die Werbung steuern, aber wenn ja, warum nicht? Mhm. Also ich finde sicher eine bessere Idee, der McCain macht da, glaube ich, mit Jojos Werbung, habe ich irgendwie gelesen dann. Da haben dann natürlich auch Leute schon drüber gespottet und er könnte ja auch Werbung in der Pong-Spielkonsole machen.
Naja, aber Jojos waren wirklich aktuell in den 50ern.
Ja, das sagt ja viel. Ja, also ich weiß nicht, die SVP hatte diese Woche gerade ein bisschen Mühe mit Doodle schon.
Genau.
Man konnte lesen, vielleicht sind sie doch noch nicht ganz reif, aber ich meine, die anderen Parteien sind eigentlich bis.
Ja, oder sie sind reif dafür, weil es sind ja eigentlich ganz andere Resultate rausgekommen, als sie erwartet haben. Und vielleicht ist das einfach so, dass man dann das weniger kann kontrollieren kann, da die Meinungsbildung mit Doodle und so. Und dann wäre es natürlich nicht so optimal für die SVP, ja.
Okay. Was ist bei Doodle passiert?
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben oder den Tag nicht gelesen haben. Die junge SVP hat anscheinend intern eine Abstimmung gemacht zu Abstimmungsvorlagen, welche Parolen sie rausgeben wollen, und haben das über Doodle gemacht. Man kann bei Doodle nicht nur Termine abmachen, sondern auch so Abstimmungen. Und dann ist bei zwei halt komplett andere Parolen.
Also sie sind irgendwie fürs Kiffen gewesen?
Genau, beim Kiffen haben sie gefunden, Stimmfreigabe. Und beim VCS-Initiative für das neue Tram oder was, in der Stadt Zürich, haben sie das Ja, glaube ich, bekommen. Und eigentlich sagt aber die SVP Nein zu dem. Oder? Und das ist dann relativ peinlich für die junge SVP, weil die alte gesessene SVP natürlich andere Meinung hat. Und da hat man kurz eine Notfallssitzung einberufen, wo man dann das Resultat nochmal mit Handabstimmung umgedreht hat.
Und Blocher hat jetzt Doodle gekauft.
Das hätte Doodle vielleicht gerne, aber das ist nicht so lang. Nein, also das ist, es zeigt einfach, dass, aber es stimmt schon, dass natürlich die Gruppendynamik in so einer Parteisitzung sehr wahrscheinlich schon noch wichtig ist. Mhm. Aber jetzt schweifen wir endgültig ab, gehen wir doch zum nächsten Thema. Und da geht es um Technologie-Muffel, in dem Fall der Ringo Starr. Wer, für die, die sich noch erinnern können, er war mal bei den Beatles gewesen. Er hat diese Woche angekündigt, er wolle ab dem 20. Oktober keine E-Mails von Fans mehr beantworten und man soll ihm bitte auch sonst nichts schicken, er hat einfach zu viel zu tun und keine Zeit für das. Angekündigt hat er das relativ seltsamerweise in einem Webvideo. Und es haben ja vorher schon andere Promis gefunden, zum Beispiel Bob Geldof hat mal gesagt, E-Mails sind sowieso nur Zeitverschwendung, man soll das einfach gar nicht machen. Meine Frage in die Runde, ist der Ringo einfach zu faul, zu alt oder undankbar zu seinen Fans?
Zu reich.
Mensch hat es einfach nicht nötig.
Ja. Er hat genug Knete auf dem Konto.
Aber wenn er so viel Knete hat, wieso stellt er nicht jemanden an, der die E-Mails beantwortet?
Da ist er dann vielleicht wiederum zu geizig dafür.
Eben.
Ich meine, er könnte sogar...
Von nix kommt nix.
Er könnte sogar irgendwie ein Auto-Reply einschalten, wo drin steht, Love, Peace und vielen Dank für diese E-Mail. Also,
nein, ich finde es... Hier sind 3 Karma-Punkte.
Ja, genau. Also ich finde es ein bisschen arrogant. Also irgendwie hat er es offenbar wirklich nicht nötig. Oder er findet, ich meine, er könnte einfach sagen, er hätte keine Lust mehr mit auf E-Mail, also gibt es einen komplett E-Mail-Aussteiger und dann würde man ja wahrscheinlich das akzeptieren und sagen, klar, dann muss man halt wieder einen Brief schreiben oder ein Päckchen. Mal abgesehen davon, dass um dann irgendwie Postkarten beantworten, dass es viel mehr
zu tun gibt. Das will er eben auch nicht mehr, er will gar nicht mehr.
Er will nicht mehr, ja, gut. Dann.
Er kann ja einfach sagen, schick doch einfach das Geld so.
Ja, könnte
er. Könnte seinen
ich denke, Tod vielleicht ist er aber auch einfach ehrlicher und sagt, schaut, ich gebe euch eh keine Antwort und alle anderen, da ist sowieso irgendein Assi, der dort hockt und das muss machen. Also ich kann jetzt Madonna ihre E-Mails beantworten von Fans oder so.
Ja, oder? Das erwarten wir wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht wäre es trotzdem schön, wenn man irgendwie so eine Art menschliche Reaktion überkommt, dass man so das Gefühl hat, man sei jetzt wenigstens so ein bisschen in, die Dunst, in den Dunstkreis eingedrungen von dem Star.
Also eine menschliche Reaktion von einem Autoresponder.
Ja, gut.
Genau, es gibt doch auch so Bots, so Chatbots, wo man postet, dass man in einem Gespräch ist oder so. Naja.
Ist das dann eigentlich Solicited Spam?
Das weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich, letztendlich. Nein, also ich finde, ich verstehe es nicht so ganz. Aber ja, er könnte einfach sagen, dass er nicht mit dem anfangen kann und sagen, ja. Oder er könnte sich zurückziehen und sich pensionieren lassen.
Und dafür hat er keine CDs mehr rausgegeben.
Genau.
Na gut.
Ist er nicht schon pensioniert?
Nein, die Musiker gehen ja eben nie in die Pension.
Sie machen
dann immer wieder dürfen feststellen, gerade mit AC/DC und so. Also.
Sie machen dann auch eine ganz letzte und dann nochmal eine hinterletzte Abschlusstournee.
Und wenn es nur noch zittert, dann ist es auch Vibrato.
Ja, genau.
Ja. Und weil das alles noch zu wenig bizarr war, reden wir jetzt noch über das Thema, das noch weiter weg ist vor dem Unter, nämlich kenianische Elefanten, die SMS verschicken. Das ist kein Witz, sondern das ist ein ernsthaftes Projekt. Elefanten in Kenia sind eigentlich geschützt und die sind aber trotzdem immer wieder mal auch ein Problem für die Bauern, weil die einfach ganze Ernten abfressen und niedertrampeln.
Wie viel Handys haben die so an Tagesdurchsatz?
Ja, das, also so wie ich das gelesen habe, also was man jetzt macht, ist, man tut die Tiere, statt sie einfach abzuschiessen, kriegt das Halsband. Und in dem Halsband hat es noch ein Handy drin, also irgendein Gerät mit einer SIM-Karte auf jeden Fall. Und das wird per GPS überwacht und wenn der Elefant in ein bestimmtes Gebiet reinläuft, wird eine Meldung gemacht und dann fahren da irgendwelche Rangers los und probieren den wieder zu vertreiben dort. Und es ist doch so, dass sie also jetzt bei einzelnen Tieren schon, die früher täglich irgendwelche Gebiete verwüstet haben, es geschafft haben, dass die jetzt schon seit 4 Monaten nicht mehr kommen. Und man hofft auch, dass die Elefanten, dass andere Elefanten von dem Elefant lernen, dass man dann dort nicht hingehen soll oder so. Ich finde das irgendwie noch recht eine witzige Geschichte. Habt ihr das Gefühl, man könnte das bei uns auch für Sachen brauchen? Und wenn ja, für was?
Für die SVP? Nein!
Das ging mir auch gerade reinkommen.
Nein, also bei uns, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich um irgendwelche Tiere überwachen. Man kann ja dann, glaube ich, den Elefant auch irgendwie auf Google
Earth schauen. Man kann auf Google Earth
schauen.
Ach, ich finde es schon noch innovativ. Bei uns schiessen sie alles gerade ab, was irgendwie von Italien, wenn ein Bär von Italien in die Schweiz
Problem
läuft,
wird er abgeschossen. Problem oder Luchs, Problem.
Wölf, weiss Gott was. Oder?
Was hat es noch für Tiere, wo man nicht, die Walliser nicht gerne haben?
Und um noch deine Frage von der Batterie beantworten, das ist nämlich auch noch gestanden in dem Artikel, es gehe doch das Hebi ein paar Jahre. Also sie müssen nicht jeden Tag ein neues
Halsband anziehen. Also es ist kein iPhone, wo der Elefant um den Hals hat.
Der meiste Aufwand war da drin, den Elefanten beizubringen, wie lädt man das Teil wieder auf.
Genau, dass es auch jeden Abend gemacht.
Genau. Ja gut, dann wäre es das gewesen für die aktuellen Meldungen. Diesmal ohne, fast ohne Google, Apple und Co. Und machen wir doch weiter.
Oh, ich habe iPhone. Oh, das hätte
hättest du nicht etwas wollen sagen?
Nein, ich habe jetzt iPhone gesagt, dabei wäre das so Zensur. Ja,
es ist nicht ganz gegangen, ich schaffe das nächste Woche.
Ja, nein, wir müssen zuerst die Gehirnwäsche durchführen bei uns. Wir sind, wie gesagt, am IBM-Forschungslabor in Rüschlicken. Dirk, kannst du uns vielleicht ganz allgemein sagen, was da alles geforscht wird und was da so an Erkenntnis rauskommt?
Nur coole Dinge. Wir haben drei Bereiche. Das ist einmal Computer Science, wo ich arbeite. Da kümmern wir uns um Security, wie können wir Prozesse im Internet sicherer machen. Privacy, wie können wir auch die Daten schützen, wie können wir auch sicherstellen, dass Daten in den Firmen sicher behandelt werden und eben nicht 17 Millionen Datensätze auf einmal irgendwo auf dem grauen Markt, auf schwarzen Markt auftauchen. Wie kann man Sachen modellieren, wie kann man auf bessere Art und Weise Software designen, aber auch ganz konkrete Sachen, wie können wir E-Banking wesentlich sicherer machen.
Ist das mehr Grundlagenforschung oder auch ganz
gezielt? Also im Computer Science ist es Grundlagenforschung und angewandte Forschung. Mhm. Wir haben dann noch die Science and Technology. Die machen in Richtung, sehr viel in letzter Zeit in Richtung Nanotechnologie, Cooling, wo ihr nachher noch den Besuch im Labor machen werdet. Und Speichergeschichten, Speichertechnologien machen wir, glaube ich,
Millipede,
nicht mehr so wirklich. Millipede haben wir ziemlich lange gemacht.
Ist der nicht mehr da? Weil der bin ich mal besuchen.
Ja, nee, der ist hier nicht mehr so in dem Maße betrieben. Die Sachen, was wir daraus gelernt haben, die Techniken, die wir da entwickelt haben, das ist, glaube ich, ziemlich viel dann ins Nanotechnologie-Center und in den Nanotechnologie-Beforschungsbereich eingegangen. Und dann haben wir noch ein Systems-Department, die kümmern sich um Geschichten wie Netzwerkprozessoren, wie kann ich das Internet schneller machen, wie kann ich das effizienter machen, Sensornetzwerke, wie können wir von einer ganzen Stadt aus Messdaten einsammeln, was Energieverbrauch oder Energieerzeugung angeht, solche Geschichten.
Weißt du, wie viele Leute da forschen?
Ich glaube, wir sind so um die 300, 400, so um den Dreh.
Das soweit mal zum Forschungslabor. Jetzt reden wir dann gerade über die 3D-Visualisierung und dann am Schluss machen wir noch schnell einen Besuch beim Brian, wo es um Hardware-Kühlung geht. Das dann in Englisch und wie immer ohne Untertitel und Synchronisierung. Diese Woche geht es ja in unserem Hauptteil des Digitalk um virtuelle Welten, um dreidimensionales Internet, um virtuelle Formen von Zusammenkunft, um vielleicht auch Paralleluniversen im Stil von Second Life. Der Dr. Dirk Husemann forscht am IBM Forschungslab zu Rüschlicken und er gibt uns eben Auskunft über diese 3D-Welten. Vielleicht zuerst zum Anfang eine ganz allgemeine. Was ist 3D-Visualisierung? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Im Grunde ist es vielen bekannt von Online-Games oder 3D-Games, sowas wie War of the Worlds, World of Warcraft.
Ja.
Und im Grunde, was gemacht wird, ist, dass ich eine Welt aufbaue oder eine Umgebung aufbaue, die nur virtuell existiert, die im Grunde nur in dem Rechner existiert und die mir durch so ein Programm vermittelt wird, wo mir das gezeigt wird. Ich kann mich da drin bewegen und zwar bewege ich nicht mich selber, sondern ich habe jemanden, der mich dann in dieser Welt darstellt. Das nennt man dann Avatar. Und mit diesem Avatar kann ich dann quasi wie mit einer Spielfigur durch diese virtuelle Welt im Rechner mich bewegen, kann mich mit anderen Avataren treffen, kann dann Sachen aber auch aufbauen. Wenn wir das Second Life angucken, das Linden Lab Grid angucken, dann haben die da die Benutzer da gigantische Welten schon aufgebaut, selber aufgebaut. Das wenigste kommt davon, von den Anbietern von dieser virtuellen Welt.
Wir sind ja jetzt uns eigentlich gewöhnt von Software, dass das alles flach ist, zweidimensional. Was ist denn der Vorteil, wenn das dreidimensional ist, wenn wir da noch die Tiefe, die Dimension von der Tiefe trainieren bringen?
Die meisten, die ich kenne, sind dreidimensional. Mhm. Das heißt, wir sind von Natur aus dreidimensionale Wesen. Wir orientieren uns im Raum, das ist das, was wir kennen, das ist das, wo wir von klein auf aufwachsen mit. Und das heißt, ein 2D-Abbild ist erstmal was wir lernen müssen. Mhm. Kleine Kinder, wenn die den Fernseher angucken, haben die erstmal eine Zeit lang Mühe, da überhaupt irgendwas zu erkennen. Oder Tiere. Mhm. gut, manche Hunde erkennen dann einen Hund oder so, aber die meisten Tiere erkennen dann nichts. Das heißt, das 3D ist eigentlich das, was uns angeboren ist, das, was wir kennen. Und dadurch, dass wir jetzt sagen, okay, das nutzen wir jetzt, um da, oder wir bauen das nach in der, im Rechner, im Netzwerk, weil das ist ja nicht nur in meinem Rechner, wo das stattfindet, sondern ich gehe ja rein quasi in ein, wie ins Internet und habe dann da meine virtuellen Welten, virtuellen Inseln. Da schaffe ich eine Umgebung, die mir eigentlich liegt, mir als Mensch.
Aber der Bildschirm ist ja dann trotzdem immer noch flach und man muss ja irgendwie sich dann auch bewegen da drin. Und gerade das Navigieren dunkelt mich immer etwas noch Schwieriges.
Ja, das ist ein bisschen noch, das ist im Grunde wie von allen, wenn ich mir Spiele angucke, dann muss ich auch da drin navigieren. Das mache ich entweder über einen Joystick oder einen Track-Teil da. Oder eben über die Tastatur, wo ich dann bestimmte Tasten drücken muss, um mich nach vorne zu bewegen, nach rechts zu bewegen.
Dann
das lernt man aber recht schnell.
Ja.
Das lernt man recht schnell. Also 20 Minuten und du kannst es, hast es drauf.
Ja, das ist also je nach Steuerung. Aber ich habe also bei meinen Second Life-Versuchen immer Mühe gehabt, mich da wirklich zu orientieren. Mhm. Und das ist das andere Problem. Also ich bin jemand, der, glaube ich, nicht einen wahnsinnig guten Orientierungssinn hat. Mhm. Und wenn das einfach flach ist, Bildschirm, rechts oben Icons, links unten Taskleiste oder Startknopf, dann weiss ich, wo das ist. Aber sobald das dreidimensional wird, habe ich das Gefühl, dann drehe ich mich einmal um 30 Grad und dann bin ich aufgeschmissen. Mhm. Geht das nicht? Ist das nicht ein Problem für... Es ist ja dann doch immer nur eine virtuelle Form von Bewegen, nicht?
Ja, Es gibt ja Benutzer-Interfaces oder User-Interfaces, wo ich dann eine Brille zum Beispiel habe, Virtual Reality Goggles.
Und dann auch so einen Handschuh zum Beispiel.
Und einen Handschuh habe, wo mich dann einfach, oder in dem Moment einfach, wo ich meinen Kopf drehe, drehe ich mich dann auch in dem dreidimensionalen Space.
Das würde mir wahrscheinlich helfen.
Das hilft einigen, andere Leute kommen damit überhaupt nicht zurecht, weil
dann wird dann
schwindelig und schlecht. Ich denke, das hängt ganz stark davon ab, was für ein Typ Mensch man ist, wie kommt man damit klar. Und ich glaube auch nicht, dass das 3D-Internet jetzt alles ersetzen wird. Mhm. Sondern das ist also eine nette Erweiterung.
Bei den Computer-Desktops, so im weitesten Sinn, hat man ja immer wieder probiert, eine dritte Dimension reinzubringen. Und hat sich aber nie durchgesetzt.
Microsoft Bob zum Beispiel.
Ja, weil einfach irgendwie der Gewinn von dieser dritten Dimension eben mehr Verwirrung gestiftet und nicht wirklich mehr Übersicht, oder? Jetzt in dem Fall. Oder anders gefragt, was ist denn jetzt eine gute, sinnvolle Situation, wo es Sinn macht, dass du als Avatar in so einen Raum hineingehst mit jemand anderem, um etwas zu besprechen? Wann macht das wirklich Sinn?
Ein Beispiel ist, wir arbeiten ja an diesem Thema jetzt in einem weltweit verteilten Team. Mhm. Das heißt, ich habe Kollegen in Beijing, in China, in Böblingen in Deutschland, in New York und in Austin und Los Angeles. Da können wir unmöglich uns jeden Tag oder einmal die Woche sogar irgendwo treffen.
Klar.
Und dadurch, dass wir jetzt sagen, okay, wir bauen uns da jetzt so einen virtuellen Treffpunkt auf, wo wir uns dann, wo wir auch immer gerade sind, einloggen können quasi, können wir schon sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl, Sense of Community erzeugen. Mhm. Es hat den Vorteil gegenüber einem normalen Chat, dass ich dann auch noch 3D-Modelle reinbringen kann.
Okay.
Wir bauen jetzt da neue Systeme auf. Da müssen wir eine Architektur machen. Wie passen die einzelnen Teile zusammen? Das überlegen wir uns mit Vorteil vorher und nicht erst im Laufe der ganzen Geschichte. Ja. Und das ist manchmal schon ziemlich komplex. Da komme ich dann manchmal mit zweidimensionalen Zeichnungen oder so, wie man es bis jetzt macht, anhin macht. Nicht so gut klar, als wenn ich dann sagen kann, okay, ich nutze es 3D und mache da eine 3D-Architektur, wo ich dann halt ein
bisschen Layer. Das heißt, man muss eigentlich, also die Tatsache allein, dass man mit anderen nichts will reden, die noch mit anderen sitzen, die macht das 3D noch nicht nötig, weil das kann ich auch mit Chat lösen oder mit
nur
Videokonferenz oder was auch immer.
Richtig.
Also das heißt, es macht schon dann vor allem Sinn, wenn man sich zum Beispiel eben mit einem Architekturmodell oder mit einem Prototyp von einem Auto oder so irgendetwas, wo man anschlägt.
Nicht unbedingt.
Oder
ich habe jetzt gerade mit deinen Kollegen? Was ich jetzt gerade erst wieder erlebt habe, das war, wir hatten ein bestimmtes Meeting, Conference Call. Da waren die Leute dann über eine Telefonkonferenz drin. Und dann gab es noch ein sogenanntes Web-Sharing, wo also ein Screensharing über einen Webbrowser gemacht wird. Und ich schätze mal, wir haben so 25-30% der Zeit verbracht, technische Probleme zu lösen, weil das Screensharing dann nicht über alle Plattformen hinweg klappte. Manche waren mit Linux drin, manche mit macOS, manche mit Windows. Und das hat einfach nicht funktioniert. Mhm. Auf meinem Browser ist das dann, das Screensharing dann, sobald ich das Bild irgendwie an meinen Bildschirm anpassen wollte, ist einfach stehen geblieben. Dasselbe geht dann, Telefonkonferenzen gehen auch recht einfach.
Das aber ich stelle mir jetzt vor, wenn 3 Demos laufen auf allen diesen 3 Systemen gleichzeitig, das macht es ja nicht unbedingt einfacher, oder?
Doch. Erstaunlicherweise ist, wenn ich so einen Second Life Client nutze, das läuft stabiler, als wenn ich einen Voice-over-IP-Client laufen habe, einen Video- oder einen Videoconferencing-Client laufen habe und noch Screensharing da.
Also, und wie stelle ich mir dann das vor? Dann steht ihr zusammen in einem Raum rein, um irgendeinen virtuellen Tisch herum, vor einem virtuellen Flipchart und könnt dann da drauf zeichnen und miteinander reden, oder wie sieht
das aus? Ja, im einfachsten Fall ist das, dass wir erstmal nur eine Leinwand haben. Und auf dieser Leinwand projizieren wir unsere Slides. Damit habe ich dann schon mal das Screensharing geschlagen.
So virtuelle PowerPoint-Präsentation.
Genau. Ganz einfach, ganz pragmatisch. Ja. Erstmal ganz pragmatisch rangehen und gucken, was ist machbar und was nützt uns das. Wenn ich dann noch den Voice-Aspekt dazu nehme, wenn ich mit dem Second Life mit Voice reingehe, dann ist es ja nicht nur, dass ich eine Telefonkonferenz am Laufen habe, sondern ich sehe auch, wer redet. Das heißt,
dann gerade beim Avatar.
Genau, beim Avatar ist ja oben so ein Belt, so eine Sphäre darüber, die pulsiert dann, wenn derjenige spricht. Das heißt, ich sehe nicht, ich höre nicht nur, da redet jetzt jemand, sondern ich kann auf einen Schlag sehen, welcher Avatar redet. Was wir jetzt machen, ist, dass wir diese Sache nicht mit dem Lintenlab-Grid betreiben, sondern mit einem Open-Source-Projekt, dem OpenSim, was vom Second Life Client kompatibel ist. Das heißt, wir können dann hingehen und sagen, für unsere Meetings füttern wir die Profilinformationen von dem Avatar. Ich kann ja auf so einen Avatar raufgehen, rechte Mausklick und dann sagen, gib mir mal das Profil von dem. Ja. Dann kann im Second Life Kanal drinstehen, was weiß ich bin der König von China oder von der Präsident von den Vereinigten Staaten. Bei unserem System, weil wir es dann jetzt an unsere internen Infrastruktur ankoppeln, können wir dann da genau die Sachen reinpacken, die auch bei uns im Corporate Directory drinstehen. Ja. Wir haben so ein System, wo ich reingehen kann und kann fragen, ja, wer ist jetzt der Kusemann? Und dann kriege ich da so eine Kurzbiografie und mit Bild und allem. Das kann ich dann bei diesen Avatar als Informationen auch hinterfüttern. Ja. Das heißt, ich wenn ich jetzt in einem Meeting bin mit, was weiß ich, 10, 20 Avataren, von denen habe ich vielleicht die meisten überhaupt nicht gesehen, in einer normalen Telefonkonferenz redet irgendjemand, da tue ich es nämlich aufgrund der manchmal mangelhaften Qualität dann schwer zu sagen, aha, das ist jetzt der Vice President of Software Design, da sage ich lieber nichts. Oder das ist vielleicht der Hausmeister, der sich eingewählt hat, weil er zufällig über den Zugangscode gestolpert ist. In unserem virtuellen Meeting Space kann ich halt reingehen, rechte Maustaste klicken, aha, das ist der Hausmeister, den schmeißen wir gleich erstmal wieder raus.
Ja. Wie naturalistisch oder realistisch sieht denn das aus? Sieht denn dein Avatar zum Beispiel aus wie du? Also wenn ich dem begegne, erkenne ich dich, wenn ich dir auch sonst mal begegne? Oder
das
hat der irgendwie einen roten Umhang und ein Superman-T-Shirt an? <oder?
lacht> Garantiert nicht. Also mein Avatar, mein Dirk Husemann-Avatar, der sieht auch mehr oder weniger so aus, wie ich aussehe. In unserem virtuellen Meeting Space hat er nur eine Glatze, weil das einfacher zu realisieren war als Stoppelhaare. aber sonst sieht er schon so aus wie ich. Aber das muss nicht sein. Also ich habe Kollegen, die sehen aus wie ein Monster. Und oder die haben einen.
Und die kommen als Monster in so ein Meeting.
Okay. Und das lässt sich mit der IBM Policies vereinbaren.
Ja, interessanterweise ja. Wir haben eine Policy, wir haben Conduct Guidelines für virtuelle Welten, also ob es ein intern oder extern ist. Und worauf Augenmerk gelegt oder wo wir daran interessiert sind, ist, dass ich nicht heute ein Monster bin, morgen Superman bin und übermorgen
Pamela Anderson.
Genau, Pamela Anderson oder sowas. sondern dass ich dann schon mehr oder weniger konstant bin. Wenn ich sage, ich bin ein Monster, dann bin ich auch das Monster und bleibe das auch, dass die anderen mich wiedererkennen können. Ich denke, das ist wichtig, bei diesen ganzen Geschichten geht es ja nicht nur darum, auch, dass das Spielerische damit reinkommt, dass es auch ein Stück weit Spaß machen soll, aber auch, dass ich eine Gemeinschaft aufbaue, eine Community aufbaue, dass ich auch Beziehungen aufbaue dadurch, die vielleicht anders nicht möglich sind. Meine Kolleginnen und Kollegen in China habe ich bis heute nicht einmal gesehen, weil es schon ziemlich Aufwand ist, nach China zu fliegen und so weiter. Ich fliege extrem ungern. Das heißt, es wird eine Zeit lang dauern, bis ich überhaupt jemals nach Peking oder Beijing komme.
Ja, jetzt, du hast gesagt, euer System setzt auf Second Life auf. Es ist ja Second Life an und für sich hat den rechten Boom gehabt vor 2 Jahren und ist aber eigentlich wieder so ein bisschen aus dem Blickfeld von den meisten Leuten ein bisschen verschwunden. Habt ihr das auch gemerkt?
Erstmal setzen wir nicht auf Second Life auf, sondern OpenSim. Das ist eine generelle 3D-Plattform. Eine Ausprägung davon ist kompatibel zum Second Life Client. Und das Nette daran, dass es Open Source ist, das heißt, wir können Funktionen da reinbauen, wir können das erweitern, wir können das an unsere Bedürfnisse anpassen. Dann das andere, dass es aus der Aufmerksamkeit der Leute verschwunden ist. Ich glaube eher, dass es aus der Aufmerksamkeit der Medien verschwunden. Weil wenn du dir die Benutzerzahlen bei Second Life anguckst, die gehen stetig weiter nach oben. Auch die Concurrent User Hours, die gehen stetig weiter nach oben. Ich denke, es ist ein bisschen momentan aus dem Hype draußen, was aber was Gutes ist. Und wir sehen halt, dass Kunden jetzt daran interessiert sind, das zu nutzen, das einzusetzen, eben für interne Teamgeschichten, interne Besprechungen, Beschulungen, Visualisierungen. Ja, wir haben einen Kunden, der ist daran interessiert, eine ganze Stadt zu visualisieren, energiemäßig und sensormäßig. Das ist natürlich dann schon eine ziemliche Herausforderung. Aber es kommt jetzt mehr so in die seriösen, sagen wir mal, Anwendungsbereiche rein.
Und wenn man das noch ein bisschen weiterdenkt, im Moment, ich glaube, die Business-Anwendungen, die kann man sich gut vorstellen. Also wenn man so ein Modell hat von irgendeiner Stadt oder so, dass man da sofort immer kann vor Ort quasi virtuell über die Sachen reden, wo einem interessiert. Aber weiterdenkt, also ihr redet ja auch vom 3D-Internet. Was heisst denn das?
3D-Internet ist ein... Das klingt so, als ob wir das Internet ersetzen wollen. Das
genau.
Wollen wir nicht.
Neu erfinden.
Nee, absolut nicht. Alles, was beim 3D-Internet momentan abgeht, was da läuft, das ist im Grunde eine Erweiterung. Genauso, wenn ich mir angucke, Internet 1995, 1996, da hatte ich keinen Flash, da hatte ich keine Movies, da hatte ich keine Podcasts. Da war Text und vielleicht mal ein Bild, das war dann schon das höchste der Gefühle. Und dann war man schon der King, wenn man da GIF-Images reingefunden hat.
Animated GIF.
Ja, das war dann schon, wow, wie hat er das gemacht?
Genau.
Ich denke einfach, dass das 3D-Internet, das wird genauso mit dem, was wir jetzt als Internet, als World Wide Web kennen, verschmelzen, wie Podcasts ein Teil von dem Internet geworden sind, wie Videos ein Teil von dem Internet geworden sind.
Konkretes Beispiel, also zum Beispiel, wenn man ich könnte mir das für einen Job vorstellen, wenn man gar posten, dass man irgendwelche Regale hat zum Beispiel. Wäre das eine Anwendung? Was könnte man sich sonst noch vorstellen?
Zum Beispiel habe mir jetzt gerade eine neue Kamera gekauft. Da sind unheimlich viele Knöpfe dran, unheimlich viele Plugs, die man da reinstecken kann oder auch nicht. Das wäre jetzt einfach klasse, wenn ich da in die 3D-Welt von dem Hersteller gehen könnte und einfach mal gucken kann, was gibt es für Zubehörteile, wie passen die zusammen, wie sieht das aus. Oder dass ich, wenn ich Fragen habe, da, was weiß ich, das Teil auseinandernehmen kann in der virtuellen Welt oder gucken kann, wie funktioniert das
eigentlich. Aber ist das jetzt irgendwie ein Stück weit schon in Deformation professionell? Also schlüsselst du euch? Ich
bestimmt.
Glaube nicht, dass die meisten Leute das möchten. Und von diesen 3D-Shops redet man schon lang.
Ja, aber
und von 3D-Internet hat man 1996 auch schon geredet.
Es hat mal für Netscape 4 irgendwie so eine ganze komische...
Ja, und all die Sachen gegeben. Und all die Anwendungsbeispiele hat man von damals schon geredet. Das kommt dann alles, das ist, wie wir heute sehen, nie gekommen. Ich habe den Glauben ein bisschen daran verloren, dass das kommt.
Gut. Ich sehe schon einen Unterschied gegenüber Virtual Reality, Markup Language, weil das war im Grunde ja nur, dass ich ein 3D-Modell darstelle. Wo es bei dem 3D-Internet spannend wird und wo dann auch das Social Networking, Facebook und wie diese Techniken alle heißen, damit reinkommen, ist eben, dass das eine kollaborative Geschichte ist. Das heißt, es ist was, wo ich zusammen mit anderen reingehen kann. Es ist nicht so, dass ich auf meine...
Aber ich möchte jetzt nicht bei Amazon.com müssen durch einen Buchladen 3D laufen. Weil das ist ja gerade der Vorteil, dass ich das nicht muss.
Klar, ich sage auch nicht, eben, du hast vorhin gesagt, dann habe ich meine Regale und was dann? Ich glaube, Regale in einem 3D-Internet, das ist Quatsch.
Ja.
Das ist wie so, da bin ich zu sehr in meinem Denken verhaftet. Mhm. Das muss so aussehen, wie ich das bei mir um die Ecke kenne. Vielleicht brauchen wir ganz, nicht nur vielleicht, wir brauchen ganz andere Metaphern, ganz andere Arten und Weisen, das aber abzubilden.
Genau an dem fehlt es doch eigentlich. Ich habe jetzt zum Beispiel, also eben Microsoft macht so etwas und am Schluss kommt der 3D-Flip raus in Windows Vista, wo man muss sagen, aha, toll, und jetzt? Oder ich habe so etwas gesehen von Aurora, heisst das, wo es den Mozilla Labs rauskommt. Das ist auch so die Idee, einen dreidimensionalen Desktop so quasi zu machen, Problem, wo man mit Objekten umhantiert. Und ich habe Videos gesehen davon und bin am Schluss nur verwirrt gewesen.
Eben. Ja. Ich denke einmal, 3D-Desktop ist dann schon was anderes als ein 3D-Internet. Das eine ist eine Benutzeroberfläche, andere ist eine Umgebung, das andere ist eine...
Aber wenn man schon nicht einmal den Desktop anbringt, wo eine relativ überschaubare Sache wäre, wie kann man dann so etwas Riesiges wie das Internet fassbar machen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da kann ich auch keine endgültige Antwort drauf geben. Ich kann einfach nur sagen, da ist eine bestimmte Vision da, eine bestimmte Idee da, dass man sagt, das ist jetzt was Neues. Es ist eben nicht Virtual Reality Markup Language, sondern hier kommt noch der Aspekt dazu, dass wir da mit anderen Leuten uns auf einer Website treffen können. Mhm. Und das ist dann doch mehr als nur noch ein Chat-Interface dazu gebastelt. Und wir haben Möglichkeiten, Links herzustellen zwischen diesen Virtual World Places. Wie das jetzt tatsächlich aussehen soll, muss ich sagen, momentan habe ich keine Ahnung. Mhm. Deshalb arbeite ich an einem Forschungslabor, dass ich hingehen kann und sagen kann, gucken wir mal, was kommt dabei raus. Wie gehen unsere Benutzer damit um? Taucht das was?
Was wäre dann so deine Vision für den Schluss? Quasi Second Life deutet sich ein bisschen an. Einfach eine Kopie, aber dass am Schluss die ganze Welt, so wie wir sie haben, nochmal das zweite Mal virtuell existiert? Oder überhaupt nicht?
Nee, also das ist mit so. Das ist natürlich sicher auch spannend. Mhm. Da kann ich mir auch viele spannende Sachen vorstellen, und wenn ich das dann mit der echten Welt verkoppel. Gefahr ist dann natürlich, dass dann Leute sagen, okay, ich lebe jetzt nur noch da drin und dann die Realität verlieren. Aber ich glaube eher, dass das interessanter wird, wenn ich anfange zu gucken, wie kann ich dieses 3D, was wir vom Anfang wieder aus aufgreift, ich bin eigentlich ein 3D-Wesen, wie kann ich das nutzen in so einer Umgebung, um mir meine Aufgaben, um mir das, was ich machen will, mein Buch zu finden oder an dem Projekt zu arbeiten, wie kann ich das leichter machen, wie kann ich das besser hinkriegen. Und das sind für mich noch offene Fragen.
Ja. Aber wann glaubst du, wird im Internet, so wie es der Durchschnittsanwender braucht, so erste wirklich greifbare Anwendungen auf breiter Basis kommen?
Was ist breite Basis?
Mehr wieder einfach nur so ein paar Nerds, die alles ausprobieren, was neu ist.
Also ich denke sehr wahrscheinlich die populärste 3D-Anwendung im weitesten Sinne ist Google Earth, oder?
Ja, aber es ist wirklich eine 3D-Anwendung. Das ist eine Anwendung, oder geht? Das ist ja eigentlich nur, dass mir was vorgespielt wird.
Ja, aber so mit all den
Layers. Ja, mit all den Glanzmodellen und so. Wo wird es dann schon dreidimensional. Und musst navigieren. Also ich glaube mehr so im Sinn von,
das ist mir zu wenig Leute als Anwendung.
Trainieren darauf, dass man sich in so Welten kann bewegen.
Das ist 3D-Kino, wo ich ein bisschen rummachen kann.
Was wäre dann so deine Vision?
Anwendung wäre für mich, dass ich da was verändern kann. Dass ich mich in dieser Welt bewegen kann, Sachen verändern kann, bewirken kann in dieser Welt. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, allein die Möglichkeit, dass ich jetzt da hingehen kann und sage, ich mache mir einen virtuellen 3D-Meeting-Space, der ist für Kollegen weltweit schon mal zugänglich. Wir können uns da drin treffen, wir können da Ergebnisse festhalten, diskutieren, brainstormen. Jeder kann sich davon eine Kopie ziehen, das auf seinem eigenen Rechner nochmal zu Hause angucken. Das hat für mich schon ziemlich viel Wert. Mhm. Das kann ich mit den existierenden Tools noch nicht so.
Ich kann jetzt habe immer noch nicht ganz verstanden, was der effektive Vorteil ist gegenüber einfach so einer Konferenzschaltung von irgendetwas.
Andere Frage, wie oft machst du sonst so eine Konferenzschaltung?
Selten bis gar nie.
Hm. Probier es mal aus.
Weil ich einfach aus Erfahrung weiss, es lohnt sich nach Rüschlicken zu fahren, um mit jemandem zu
schwätzen. Wir haben schon
digitales Herzkeitsgespräch. Das will ich
jetzt nicht können machen, oder?
Richtig, aber das will ich auch überhaupt. Wir wollen ja auch nicht das ersetzen, was wir haben, sondern wir wollen zusätzliche Möglichkeiten schaffen. Mhm. Und Beispiel mit den Kollegen in Deutschland, und mit den Kollegen in China an einer Sache zusammenzuarbeiten, ist so nicht möglich.
Ich glaube, das sind viele Leute wahrscheinlich schon mal froh, wo auch die Virtualisierung oder so eben das, so ein bisschen Angst vor dem haben. Also das tönt für die einen wahrscheinlich nach Science Fiction und für andere tönt es schlicht nach Horrorvision, wenn man das Gefühl hat, eben es virtualisiert alles und man lebt am Schluss gar nicht mehr.
Ich habe mit all dem überhaupt kein Problem. Ich würde erst oder das nicht machen, wenn ich es. Also ich finde sie eigentlich lässig.
Ich werde einfach so ein Treiberhelm, wo ich dann wirklich kann rumfliegen.
Gut, dann nutze ich es nicht. Das ist aber doch eigentlich der Punkt.
Ja.
Das ist dann eigentlich nur für dich dann spannend, wenn du es nutzen kannst, wenn es dir was bringt. Das ist genauso wie vorhin mit E-Mail. Das bringt dem Ringo Starr jetzt nichts mehr, also nutzt das nicht mehr. Genau. Wir haben vorhin gesagt, das ist arrogant, ist es aber vielleicht gar nicht. Vielleicht ist es einfach nur, dass es an ihm, an seinen Bedürfnissen vorbeigeht und er sagt, nee, ich ziehe da mehr draus, wenn ich mich nach dem Konzert mit den Leuten treffe oder mit anderen Leuten irgendwo anders treffe. Aber das ist dann doch eigentlich genau der Punkt von dem Internet. Es bietet mir sehr viele Möglichkeiten. Das, was ich nutzen möchte, das möchte ich nutzen. Es zwingt mich ja keiner auf irgendwelche Webseiten raufzugehen, die ich nicht sehen will.
Mhm. Eben, und ihr wollt nicht das normale Internet abschaffen, sondern es wird dann so die...
Ich denke, das ist eine Erweiterung, genauso wie Flash-Animations eine Erweiterung sind oder waren Podcasts eine Erweiterung sind, das, was wir
und gerade... Und so einen dreidimensionalen Desktop, glaubst du daran, dass das irgendwann mal könnte kommen und dass es auch könnte funktionieren und eben wirklich einen zusätzlichen Nutzen bringt?
3D-Desktop persönlich sehe ich dann nicht so wahnsinnig viel Nutzen drin. Ist für mich aber auch wirklich was anderes als 3D-Internet.
Ja. Soweit mal, vielen Dank.
Also, wir sind jetzt hier noch zu Rüschlicken kurz in einem anderen Labor eingeladen. Wir sind beim
Brian Smith.
Pleased to meet you. Brian, tell us what you're doing here. The lab looks very hardware heavy.
Yes, we are a thermal lab. We test different cooling solutions and thermal management for data centers, large computer centers. We have 6 test setups in a small lab. So even though we're the thermal lab, people say it gets the hottest in here.
Oh, okay. So you're trying to make cooler systems that use less energy or less cooling or
yes,
both?
Exactly.
Or
both. Okay. We worry about both the power, because the power is expensive now, and the CO2 footprint. And that's something that is becoming a big deal now for the big computer systems.
Okay. And what's the way to cool a system?
Usually we just blow hot air over it. Mm-hmm. And that's how you easily cool something. That's how you cool your coffee when it's too hot. Mm-hmm. But that's not very efficient. So now we're working for other solutions using water or other liquids, or sometimes just running with less power. Less power means less temperature. So there's a number of things that we can do for that. Mm.
Is there any way that systems just don't get as hot, so you don't have to cool them, or?
Yeah,
so
that's what we try
to do.
That's
more of the approach.
Mm-hmm.
Okay.
Yeah.
Okay. So what can you show us?
Sure. This is one solution that we're trying with the Swiss University in Lausanne, APFL. Mm-hmm. It's called two-phase cooling, and we have a chip here that we can put some water into it, and then the water boils off. And boiling is a very, very efficient process for removing heat, because it takes a lot of energy to boil. Mm-hmm. And we can take the energy from the chip, boil the water, and remove it as gas.
And you have hot coffee all the time.
Yes, exactly. And that's, in fact, a very good point, because once we have this hot gas, then there's a chance we can do other things with it. Mm-hmm. We can heat the infrastructure or something. So, but it's a very efficient way of getting heat from the chip. What we do that's kind of different than other people, and we do this with APFL, is we use very small microchannels in the chip itself. And if we have a microchannel that's only the size of a bubble, that means we can control this boiling process much more efficiently. Mm-hmm. It's not chaotic like a pot of pasta or something like that. It's very efficiently controlled at the bubble, and it's better for the system.
Okay.
And how big is the savings you can reach that way compared to systems we have running now in the big data centers?
Yeah, we think that it could be at least half savings. Mm-hmm. It depends on how you count a lot. But the idea is that there, right now, a lot of people just cool the whole board, blow lots of air over a full board. Mm-hmm. But there's only some very small spots that really get very hot. Mm-hmm. So if we instead just remove heat from the hot spots of the board, we can use much less power to cool the system.
We were always talking about data centers here. Is this also a technology that could end up in a laptop one day?
Mm-hmm. Sure. Even your laptop, for example, has this sort of two-phase system. It's passive. You don't need a pump, and it's much lower power than a data center. But there's different things that started off in even space systems or big data centers and are now in laptops and iPods and all sorts of things. So.
And it doesn't make noise like the vents?
This one does make a little noise because we need to pump it. But it's a simple pump. And if we buy one big pump that feeds many of these, we can save energy too.
But a laptop sounds very differently afterwards.
Yeah, that's true. Yeah, and the biggest noise you hear in your laptop is usually the fan.
Yeah.
Especially if there's a screw loose or something, then it just sounds like an old car.
And do I have to imagine steam coming out of my laptop one day, or how is this going to work?
That would be cool, actually. That's a good idea. We can sell that as a feature, right?
Yeah, probably.
Yeah. Some lasers or something, maybe, too. Yeah.
Okay. And how did you end up in Rishlikon? I mean, how did you get here? Were you with IBM in the US first? Or?
No, I studied in the US, and I came here for a postdoctoral position.
Okay.
So there's a lot of people like me in the lab who come to the lab to work for 2 or 3 years on a project, and then we can stay here, or we go out and we do other things. So it's a nice environment like that, because there's a lot of people from different places.
And you have the Nobel Prize winners here at this place. Is that difficult, or because you have these huge role models, or is it kind of encouragement maybe?
Yeah, it's intimidating at first, I guess, right? But it's a very, very flat system here. Mm-hmm. There are very few people, or there are no people that seem to be very above others. So it's a very good community to learn from other people. Yeah.
Okay. And everybody's always talking about Google and their labs. Do you ever get tired of that?
We have ping pong here. We have PlayStations and pool tables, and it's
okay.
A pretty cool place to work too.
Okay. Yeah. Thanks for sharing, and good luck with your research.
Great. Good to meet you.
Dann wäre das der 74. Digitalk gsi. Feedback wie immer gern per E-Mail auf leben@tagesanzeiger.ch. Nächste Woche geht es bei uns nochmal um 3D im weitesten Sinn. Es geht nämlich um Videogames. Wir treffen Bruno Beusch, der Veranstalter ist von dieser Veranstaltung namens Game Hotel. Und was das genau ist und was dort passiert, das sehen wir dann und hören wir nächste Woche. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit, virtuell und echt und überhaupt. Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Ciao, ciao. Soll ich gerade noch den Schluss
machen? Genau, dann machen wir jetzt gerade noch los, noch den Schluss, und ich darf dann noch am Schluss alles zusammenpuzzeln.
Du darfst
hoffen,
das,
dass es über alle Teile
hat. Dreifach, dann stimmt.
Cooling, was wir gerade eben hatten, Cooling-Systeme, wo wir den Besuch im Labor hatten.
Muss man sagen, wo dann nachher wird sie für
unsere Hörer. Cooling-Systeme, wo ihr nachher noch den Besuch im Labor macht.